Dürft euch noch die letzten Sachen aufladen? Stell dir mal vor. Stell dir vor, du bist in einem Schloss. Gerade eben bist du die lange Auffahrt hochgelaufen. Links und rechts blühen verschiedenste Blumen in einem kunstvoll angelegten Garten. Du gehst durch die große, handgeschnitzte Eingangstür und stehst mitten in der imposanten Eingangshalle. Rechts und links führen Marmortreppen in die oberen Stockwerke, aber du gehst weiter geradeaus durch einen langen Flur mit großen Fenstern zum Garten raus. Am Ende des Flures stehst du wieder vor einer großen Tür. Du drehst den goldenen Türknopf und sie gleitet langsam auf. Du gehst ein paar Schritte hinein und guckst dich um. Der Saal ist riesig. Man könnte locker Fußball drin spielen. Die Decke ist hoch. Basketball wäre also auch möglich. An den Wänden hängen aber Gemälde von gut gekleideten, stattlichen Männern und Frauen. Am anderen Ende des Raumes ist ein riesiges Buffet aufgebaut. Mit allem, was das Herz begehrt. Es duftet fast so gut wie unseres heute. Die Tische sind stilvoll geschmückt mit frischen Blumen aus dem Garten. Es strömen weitere Männer und Frauen in den Saal hinein mit edlen, aber zurückhaltenden schwarzen Anzügen und Instrumenten. Das Orchester, das für die musikalische Untermalung des Abends zuständig ist. Es ist alles perfekt vorbereitet, alles sieht großartig aus. Es wird ein wunderbares Fest werden. Du gehst ein paar Schritte weiter und lässt deinen Blick weiter durch den Raum wandern, während immer mehr Menschen in schicken Anzügen und eleganten Roben in den Raum strömen. Rechts von dir befindet sich wieder eine große Fensterfront mit Blick auf den angrenzenden See. Schöne Vorstellung, oder? Alles ist vorbereitet, alles sieht toll aus. Da möchte man doch gerne bleiben, den Anblick noch eine Weile genießen, weiter staunen über so viel Schönheit an einem Fleck, sich davon überwältigen lassen. So stelle ich mir das vor, wenn ich Gott mal begegnen darf, wenn ich ihn in seiner Herrlichkeit sehen kann. Und ich stelle mir vor, dass es noch viel größer und viel schöner ist, wie in diesem Märchenschloss, das ich mir als kleines Mädchen gerne vorgestellt habe. So groß und so schön, dass ich aus dem Staunen und Überwältigtsein gar nicht mehr herauskomme. Aber dann gehe ich weiter in den großen Saal hinein und irgendwann drehe ich mich auch nach links. Und auf dieser Seite ist die große Spiegelfront des Ballsaals. Was ist das denn? Oh, das bin wohl ich. Mit diesen dreckigen und kaputten Arbeitsklamotten passe ich hier absolut nicht rein. Ich glaube, dass die Herrlichkeit Gottes auch das ist, dass mir umgeben von so viel Schönheit und Herrlichkeit plötzlich das an mir auffällt, was nicht so ganz dazu passt, was an mir selber nicht so toll ist, was in meinem Leben schiefgelaufen ist. In dem Bibeltext, um den es heute geht, der macht das nochmal deutlich. Hier ist zwar nicht von Gott selbst die Rede, sondern vom Menschensohn und vom König. Aber dieser Menschensohn und König, das ist Jesus Christus, Gottes Sohn, der zu dem Zeitpunkt, an dem der Text spielt, schon an der Herrlichkeit teilhat. Rebecca wird ihn uns vorlesen und wir werden sehen, wie es sein wird, wenn die Welt, wie wir sie kennen, zu Ende ist.
Das Gericht über die Völker. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war durstig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen.
Alle Menschen kommen hier zusammen und dürfen Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Wirklich alle, die jemals gelebt haben. Und dann fängt er an, sie in zwei Gruppen zu teilen. Rechts oder links? Gutes getan oder nicht? Das ist die einzige Frage, die Jesus hier stellt. Hast du deinen Mitmenschen geholfen oder hast du es nicht gemacht? Wie werden wir dann diese Frage beantworten? Haben wir Gutes getan oder nicht? Haben wir unserem Mitmenschen geholfen oder haben wir es nicht getan? Oder eben ganz einfach gefragt, auf welcher Seite werden wir stehen? Natürlich stehen wir auf der rechten Seite. Du hast doch bestimmt schon mal gesehen, wie jemand Hilfe braucht und hast ihm oder ihr dann unter die Arme gegriffen. Vielleicht sind dir nicht so viele Nackte und Gefängnisinsassen begegnet, aber dein Pausenbrot hast du damals in der Schule doch bestimmt mal mit jemandem geteilt, der keins hatte und ziemlichen Hunger. Oder vielleicht hast du auch ein Patenkind in Indien oder Afrika, das durch deine Unterstützung ein besseres Leben führen kann. Vielleicht hast du auch schon mal jemandem beim Umzug geholfen. Vielleicht hast du für eine ältere Dame im Bekanntenkreis die Einkäufe erledigt. Weihnachten im Schuhkarton, auch eine tolle Aktion, bei der vielleicht der ein oder andere mitgemacht hat. Für die Schüler, vielleicht hast du schon mal jemandem geholfen, den Stoff der letzten Stunde endlich zu verstehen. Vielleicht hast du auch schon mal einem verzweifelt Suchenden den richtigen Weg gezeigt oder am Bahnhof beim Koffer- und Kinderwagen ein- und ausräumen Hand angelegt. Natürlich stehen wir auf der rechten Seite. Aber irgendwie ist das ja auch nichts mehr Besonderes, oder? Solche Kleinigkeiten macht ja eigentlich fast jeder. Ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht in diese Kategorie fällt. Ich bin da auch nicht viel besser als andere sozusagen. Na und? Es geht ja auch gar nicht darum, wer jetzt besser oder wer schlechter ist als jemand anderes oder dass jemand mehr gemacht hat oder weniger. Der springende Punkt ist, du hast was getan. Du hast dazu beigetragen, dass es anderen Leuten besser geht als vorher. Du hast geholfen und das zählt. Darüber freut Gott sich. Das wünscht er sich von dir. Das findet er richtig, richtig gut. Und deswegen lass dir das ruhig mal von ihm sagen. Das hast du toll gemacht. Ich freue mich über dich. Genauso habe ich mir dich vorgestellt. Ich möchte euch gern 5 Minuten Zeit geben, um ein bisschen ins Gespräch zu kommen an euren Tischen. Und zwar über folgende 2 Fragen, die werden auch hier oben erscheinen. Dankeschön. Wo hast du in den letzten Wochen Gott gefallen? Und wo möchtest du nächste Woche ganz bewusst mal was Gutes tun für andere Menschen? Und dabei soll es jetzt nicht darum gehen, dass wir uns gegenseitig selbst beweihräuchern und auf die Schulter klopfen, hast du ganz toll gemacht, sondern um uns miteinander darüber zu freuen, wo Gottes Liebe schon in unserem Alltag durchscheinen kann. Ein paar Minuten für Gespräche am Tisch. Ich denke, euch ist bestimmt was eingefallen, warum ihr auf jeden Fall auf der rechten Seite steht. Aber wir stehen genauso auch auf der linken Seite. Auf der linken Seite geht es nämlich nicht darum, was wir falsch gemacht haben, sondern darum, was wir nicht gemacht haben, wo wir nicht geholfen haben. Ich bin schon oft in der Stadt an Bettlern vorbeigelaufen, ins Restaurant. Und als ich dann einige Minuten später genüsslich in meinen Burger biss, dachte ich, Mensch Katja, den Typ da draußen, den hättest du eigentlich mal einladen können, der hatte bestimmt Hunger. Ich habe immer wieder Menschen vor Augen, die ich kenne, die finanzielle Probleme haben und regelmäßig überlegen, wie sie ihren Alltag hinkriegen sollen. Aber ich habe noch keinen von denen an diesem Punkt unterstützt. Wenn mich jemand fragt, hey, wir haben das und das vor, könntest du vielleicht mit anpacken, dann ist mein erster Gedanke meistens, boah, ich habe noch so viel zu tun, ich habe echt keine Zeit dafür. Und diese Liste lässt sich beliebig lang fortsetzen. Und wahrscheinlich hast auch du Situationen aus deinem Leben vor Augen. Vielleicht fallen dir jetzt gerade plötzlich Dinge ein, die du in dem Moment gar nicht wahrgenommen hast. Schuldig im Sinne der Anklage, ja. Aber ich kann halt auch nicht immer allen helfen, oder? Ich bin nun mal nicht Tim Bensko, der nur mal kurz die Welt rettet und dann ist alles wieder gut. Da komme ich ja gar nicht mehr zu Rande. Irgendwo hakt es immer. Es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen und manches davon bekomme ich gar nicht mit. Wie soll ich denn da auch noch helfen? Austauschrunde Teil 2. Wo hast du in der letzten Woche nicht geholfen, wo du es eigentlich gekonnt hättest? Hier geht es auch nicht darum, wieder zu sagen, wer besser und wer schlechter ist von euch, sondern um ehrlich davon voreinander zu sein und zu unterstützen. Und wer mag, kann auch am Tisch noch gemeinsam füreinander beten. Wo hast du in den letzten Wochen nicht geholfen, obwohl du es gekonnt hättest? Ein paar Minuten Zeit. Ihr habt es wahrscheinlich gerade selbst gemerkt. Wir können einfach nicht immer jedem helfen. Wir schaffen es einfach nicht. Und deshalb stehen wir auch auf dieser linken Seite, weil wir den Kriterien, die an uns angelegt werden, einfach nicht genügen können. Es klappt nicht. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen lernen, hinzugucken, damit wir sehen, wo wir gebraucht werden. Wir müssen lernen, nicht nur zu denken, da sollte ich jetzt helfen, sondern es auch zu tun. Wir müssen lernen, uns nicht selbst wichtiger zu nehmen als andere. Und Gott, der klagt. Aber er klagt dich nicht an, sondern er klagt über dich. Er ist nicht wütend auf dich. Er ist nur unendlich traurig, dass es einfach nicht klappen will. So hat er das nicht geplant. So hatte er dich nicht geplant. Er klagt dich nicht an. Er klagt über dich. Sein ursprünglicher Plan war nämlich folgender. Du solltest gemeinsam mit seinen Menschen auf dieser Erde leben, die er aus Liebe zu dir so schön gestaltet hat. Wir sollten uns dabei in Liebe begegnen, so wie er uns in Liebe begegnet. Uns gegenseitig unterstützen, ein gutes Leben führen. So dass du, wenn du dann von dieser Erde gehen musst und stirbst, zu ihm kommst in die Ewigkeit und ihr sie gemeinsam verbringen könnt. Das heißt, seine Herrlichkeit, die ich am Anfang beschrieben habe, zusammen genießen könnt. Das wünscht er sich von Herzen, weil er dich so sehr liebt. Aber das, was da gerade aufgedeckt wurde, das passt einfach nicht zu ihm. So kann er nicht mit dir zusammen sein. Stell dir ein wunderschönes, leuchtend weißes, ausladendes Brautkleid vor. Mitten in einer Autowerkstatt. Oder die dreckigen, kaputten Gartenarbeitsklamotten von vorhin, mitten zwischen den Debütanten auf dem Wiener Opernball. Ich glaube, wir werden uns schnell einig, das passt da einfach nicht hin. Gott ist absolut gut, absolut heilig und absolut herrlich. Und zwar so sehr, dass er nicht mit Menschen zusammen sein kann, die genau das nicht sind. Das widerspricht sich, das funktioniert nicht. Und deshalb kann niemand, der auf der linken Seite steht, mit ihm die Ewigkeit gemeinsam genießen. Wir haben unsere Chance verspielt. Aber war dann die Liebe vielleicht doch nicht so groß, wenn er seine Pläne so leicht über Bord wirft? War das alles nur so dahingesagt und sobald es ein Problem gibt, gibt er gleich auf? Das wäre ganz schön feige. Wer braucht schon einen Gott, der erst groß tönt und sich dann zu schade ist, die Finger schmutzig zu machen? Das könnte man denken. Aber zum Glück stimmt das nicht. Gott liebt dich immer noch. Seine Liebe zu dir ist dadurch, dass du auf der linken Seite stehst, kein bisschen kleiner geworden. Er liebt dich immer noch so sehr, dass er sich was ziemlich Außergewöhnliches ausgedacht hat, um das wieder gerade zu biegen und seinen ursprünglichen Plan in die Tat umzusetzen. Er hat einfach einen Sohn bekommen. Sein Name ist Jesus und er ist derjenige, der als König auf dem Thron sitzt und entscheidet, wer rechts und wer links steht. Aber Jesus hat noch viel mehr getan als das. Jesus hat genau diese Trennung auf sich genommen und sie uns damit abgenommen. Über ihn wurde auch entschieden, ob er rechts oder links stehen muss. Und obwohl Jesus es als einziger locker geschafft hätte, auf der rechten Seite zu stehen, stellt er sich doch nach links. Und er schickt alle anderen wieder von dort weg. Er geht zu jedem Einzelnen und sagt, hey, du, es ist schon okay. Geh du einfach rüber, ich übernehme das für dich. Für dich ist es viel besser, wenn du auf der anderen Seite stehst. Und er geht so lang von einem zum anderen, bis niemand mehr links steht, sondern alle in der Mitte stehen, direkt am Thron. Er macht das so lange, bis alle wieder da sind, wo sie hingehören, bei Gott, in seiner Herrlichkeit. Und Jesus? Jesus hat schon lange getan, was du eigentlich hättest tun müssen. Damals, als er auf der Erde unterwegs war, wurde er von Menschen ans Kreuz genagelt. Sie haben ihn an einen Balken genagelt und den in den Boden gerammt. Und daran hing er so lange, bis er tot war. Er ist für dich gestorben. Wirklich gestorben. Ganz ohne Herrlichkeit. Er war getrennt von Gott, weil er nicht wollte, dass du das sein musst. Vielleicht ist dir das unangenehm, dass dein Mensch für dich stirbt. Niemand ist gerne schuld daran, dass jemand anderes stirbt. Aber das ändert nichts daran, dass er es schon getan hat. Für dich getan hat. Und, das ist die gute Nachricht, seine Trennung von Gott war nicht das Ende von allem. Jesus ist Gottes Sohn. Er hat unseren Tod nicht nur auf sich genommen, er hat ihn auch gleich besiegt. Er ist wieder auferstanden und steht mit uns gemeinsam in der Mitte, auf seiner Seite, in der Herrlichkeit. Er hat dich schon eingeladen, dorthin zu gehen. Du musst es nur noch tun, du musst nur noch Ja sagen. Geh ruhig rüber. Geh zurück in Gottes Herrlichkeit. Ich möchte dir ein paar Minuten Zeit geben, darüber nachzudenken, jeder für sich. Und dann singen wir zusammen ein Lied.